HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Man nehme einen Dienstwagen und ein ordentliches Gehalt weit über Vergleichbaren. Eine Kita-Leiterin und einen Ehemann, der Oberbürgermeister von Frankfurt ist. Und schon hat man die sogenannte AWO-Affäre in Frankfurt. Oberbürgermeister Feldmann sagt im Moment noch wenig dazu, zu dem ganzen Wust an Vorwürfen und Besonderheiten rund um seine Ehefrau und die AWO. Unterdessen gibt es weitere Ungereimtheiten durch Recherchen des HR. Wir haben HR-Inforeporter Volker Siefert gefragt, worum es denn da genau geht.
Es geht darum, dass uns Belege vorliegen, dass der Sprecher des gemeinnützigen Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt Frankfurt, ein Verein, ein monatliches Gehalt von über 7.800 Euro brutto bekommen hat vor einem Jahr. Man darf annehmen mit der üblichen Gehaltssteigerung, dass er jetzt bei 8.000 oder drüber liegt. Das ist im gemeinnützigen Bereich hochgradig erklärungsbedürftig. Und wenn man es einfach mal mit dem öffentlichen Tarif vergleicht, ein Leiter einer Behörde in Frankfurt mit 60 bis 80 Mitarbeitern, der dürfte in einer ähnlichen Gehaltsstufe sein. Der hat dann aber Personalverantwortung, der muss führen. Und ein Pressesprecher in der Regel hat ja keine größere Personalverantwortung und ist eher jemand, der Befehle empfängt und Dinge umsetzt. Strafrechtler sagen uns, so ein Gehalt, das so unangemessen erscheint, deutet darauf hin, auf einen Anfangsverdacht wegen Betrug und Untreue. Und zwar müssen die Verantwortlichen der AWO sich fragen lassen, warum sie das Vereinsvermögen derart schädigen, indem sie ein derart exorbitant hohes Gehalt bezahlen. Und das könnte dann ein Fall für Strafermittlungen sein.
Und was weiß man über die Hintergründe? Wie hat der Pressesprecher diese lukrative Stelle überhaupt bekommen?
Ich habe meine Fragen nicht nur an den Pressesprecher, sondern auch an den Vereinsvorsitzenden, Herrn Ansgar Dittmar, und an den Geschäftsführer, Herrn Jürgen Richter, gestellt. Ich wollte von Ihnen wissen, wie kommt es zu dieser Besetzung und zu dieser Bezahlung? Man muss wissen, dass der Pressesprecher politisch in der SPD aktiv ist, und zwar bei den Schwusos. Das sind die Schwulen und Lesben in der SPD. Und er ist in der Funktion für den Bezirk Hessen-Süd in dieser Gruppe eben der Nachfolger von Ansgar Dittmar. Der ist Vorstandsvorsitzender des Vereins. Er heißt jetzt offiziell Präsident des ehrenamtlichen Präsidiums der AWO Frankfurt. Und in diesem Personalgeflecht, wo der eine dem anderen quasi gefolgt hat und der gefolgt ist in dieser Funktion bei der SPD, entsteht eben eine derart hohe Bezahlung. Diese Frage habe ich gestellt. Ja, das gebe ich zu. Der Pressesprecher hat mir dann geantwortet, die Frage sei diskriminierend. Er meinte wohl offensichtlich, das sei eine Diskriminierung von Homosexuellen, wenn man da einen Zusammenhang in Frageform erstmal anspricht.
Und hast du noch weitere Informationen zur AWO Frankfurt?
Es gibt noch eine andere Personalie, die ist hochinteressant, und zwar die Stadtverordnete Mirella Dorn. Sie ist 30 Jahre alt, sie sitzt für die SPD im Römer und sie war bis im Sommer als studentische Mitarbeiterin bei der AWO gelistet und hat dann auf einmal zum 1. August eine Stelle bekommen als Leiterin des Jugendbereichs. Sie hat nun ohne Studienabschluss und ohne Fachkompetenz knapp 40 Sozialarbeiter unter sich in einem hochanstrengenden und anspruchsvollen Bereich. Und die Frage, wie sie diese Stelle bekommen hat, habe ich natürlich auch an die Stadt Frankfurt gestellt, die das Ganze ja finanziert. Und ich sagte, sie kontrollieren zwar die Eignung der Mitarbeiter der Jugendabteilung der AWO, aber nicht die der Führungskräfte.
Das waren Informationen zur AWO-Affäre. Volker Siefert hat recherchiert. Vor ein paar Monaten überschlugen sich die Horrormeldungen aus dem hessischen Wald. Zwei extrem trockene Sommer in Folge ließen viele Bäume sterben und brachten noch viel mehr in Not. Die Experten sprachen von Schäden in einem nie gekannten Ausmaß. Und sie sind sich einig, verantwortlich dafür ist der Klimawandel. Beim Waldkongress in Frankfurt sprachen Fachleute über die Probleme der Gegenwart und die Strategien für die Zukunft. Wolfgang Kettfleisch berichtet.
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie wichtig das Thema ist, dann reichte dafür ein Blick in den Saal des Frankfurter Grünflächenamtes. Der war pickepacke voll. Unser Forst im Klimastress, so lautete der Titel des Waldkongresses. In ganz Hessen haben zwei trockene Sommer viele Bäume in Not gebracht. Nun ist ein ganz normaler Herbst gefolgt. Für die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen kein Grund, Entwarnung zu geben.
Das war kein verregneter Herbst. Er hat uns etwas Entspannung gebracht, das es war. Aber was wir bräuchten, ist Regen von jetzt an 3-4 Monate, jeden Tag rund um die Uhr.
Frankfurt verfügt über rund 6.000 Hektar Stadtwald. Wie es dort aussieht, erfuhren die Besucher des Waldkongresses von Tina Baumann. Sie ist für den städtischen Forst zuständig und wagt für die Vegetationsperiode 2020 noch keine Prognose.
Es ist auf jeden Fall gut gewesen, dass der Regen da war über mehrere Wochen. Das ist genau das, was der Wald gebraucht hat. Aber wie jetzt wirklich die Auswirkungen sind, was die Bäume davon aufnehmen konnten, wie sie profitiert haben, ob sie sich wieder erholen konnten, das sehen wir erst nächstes Jahr.
Auch ein Winter mit viel Niederschlag ändert nichts am Trend hin zu einem wärmeren und trockeneren Klima. Darüber waren sich beim Waldkongress alle einig. Tina Baumann muss das mitbedenken, wenn sie auf die Herausforderungen im kommenden Jahr schaut.
Wie sehen die Bäume dann aus? Gibt es weitere Absterbeerscheinungen? Wie entwickeln sich die Flächen? Sodass wir dann entscheiden können, wir nehmen jetzt mal eine andere Baumart. Es gibt ja auch heimische Baumarten, mit denen man arbeiten kann.
Baumann nennt die Gattung der Mehlbeeren, zu der die Elsbeere und die Vogelbeere gehören. Auch der Ahorn könnte Lücken füllen, wenn immer mehr Buchen verschwinden. Beim Waldkongress war zugleich viel die Rede davon, Baumarten zu erproben, die mit den trockenen Verhältnissen im Mittelmeerraum gut zurechtkommen. Ja, man solle möglichst mit heimischen Arten arbeiten, sagt Vera Holland, Biologin der Frankfurter Goethe-Universität. Aber an immer mehr Standorten im Wald sei leider nicht zu erwarten,
dass die in 100 Jahren noch so dastehen werden, wie wir sie jetzt haben. Und da sind Bäume aus der spanischen Provinz mir deutlich lieber als aus Japan oder Nordamerika.
Dann seien die Folgen für das Ökosystem Wald besser abzuschätzen. Holland beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, welche Eichen aus Südeuropa geeignet sind, die hier heimische Stieleiche langfristig zu ersetzen. Solche Maßnahmen, sagt sie, müssten mit Augenmaß erfolgen.
Man probiert, die Risiken zu minimieren. Man nimmt nah verwandte Arten zu den Baumarten, die jetzt abgehen.
Auch ohne die gezielte Anpflanzung von nicht heimischen Bäumen verändert sich der Wald im Zeichen des Klimawandels. Tina Baumann vom Frankfurter Stadtforst trifft in den 6 Revieren, in denen sie zuständig ist, immer häufiger auf neue Bewohner.
Es breiten sich Insekten aus, die wärmeliebend sind. Die kommen jetzt und die können sich auch an unseren Baumarten laben. Das heißt, auch da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Gibt es Baumarten, die auch gegenüber bestimmten Insekten oder Pilzen resistenter sind, die wir vielleicht noch hier so gar nicht kennen?
Es gibt viele offene Fragen. Und die Fachleute, die sich heute beim Frankfurter Waldkongress ausgetauscht haben, müssen rasch Antworten finden.
Das war hr-Info-Reporter Wolfgang Hettfleisch. Er war beim Hessischen Waldkongress für uns. Diese Woche haben in ganz Deutschland Studierende zum Klimastreik aufgerufen. Während an manchen Universitäten der reguläre Hochschulbetrieb bestreikt wird, bieten einige Hochschulen auch ein Alternativprogramm an, die Public Climate School. Auch Marburg beteiligt sich an dieser Aktion. Einzelheiten von unserer Reporterin Anna Spieß.
Diese Woche steht an der Philipps-Universität in Marburg alles im Zeichen des Klimawandels. Es gibt Vorlesungen, Workshops und Podiumsdiskussionen zu den unterschiedlichen Aspekten des Klimawandels. Und das parallel bzw. zusätzlich zu den regulären Vorlesungen. Los ging es heute Morgen mit dem Thema Psychologie und Klimawandel.
Und wenn man das erweitert, ist man relativ schnell bei der Annahme, dass man klimaschonendes, klimaschützendes Verhalten auch als prosoziales Verhalten sehen kann.
Der Dozent Christopher Kors hält auch sonst montags eine Vorlesung. Heute sitzen im Audimax aber nicht nur Studenten, sondern auch interessierte Bürgerinnen und Bürger. Kors hat das Thema Klimawandel in seine übliche Vorlesung integriert.
Das ist eine Vorlesung, die zweimal wöchentlich stattfindet und am Donnerstag mache ich einen zweiten Termin auch zu Klimawandel, wo es dann stärker um so anwendungsbezogene Fragen geht, was man eigentlich daraus lernen kann, wie man Menschen besser motivieren, befähigen kann, sich klimaschützend zu verhalten und vor allem auch klimaschützend zu engagieren.
Organisiert wurde die Public Climate School von der Gruppe Students for Future, dem Allgemeinen Studierendenausschuss, kurz ASTA, und den Scientists for Future. Istemi Kuzu vom Fachbereich Chemie ist bei Scientists for Future aktiv und erklärt die Idee hinter der Woche.
Ja, ich denke vor allem, dass es wichtig ist, ein Bewusstsein überhaupt zu schaffen bei den Menschen, die das vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten und dass man halt darüber redet und die Leute abholt, die vielleicht nicht sicher sind, stimmt das denn alles oder kann das denn sein oder wie ist das denn genau?
Die verschiedenen Vorträge sollen also aufklären und zu Diskussionen anregen. Dafür gibt es zum Beispiel heute Abend einen Vortrag vom Weltladen Marburg über Umweltgerechtigkeit. Aber auch die Fachbereiche der Uni beteiligen sich an der Public Climate School und öffnen ihre Seminare und Veranstaltungen, die sonst nicht jeder besuchen kann. So widmen sich zum Beispiel die Mediziner den gesundheitlichen Folgen, die der Klimawandel für den Menschen haben kann, zum Beispiel durch größere Hitze im Sommer. Die Veranstalter hoffen, dass die Vorträge gut besucht werden. Denn nicht alle Studenten können ihre Vorlesungen ausfallen lassen, erzählt diese Studentin.
Ja, durch die ganzen Pflichttermine kann ich leider nicht zu so vielen Dingen hingehen. Und das ist so zeittechnisch in dieser Klausurenphase leider nicht leistbar.
Deshalb ist die Public Climate School auch ein Zusatzangebot. Gestreikt wird dann wieder am Freitag.
Anna Spieß über die Public Climate School in Marburg. Die Stadt Frankfurt will 11 Elektrobusse samt neuen Ladestationen kaufen. Das kostet insgesamt 7 Millionen €. Die Busse sollen in einem Jahr den Betrieb aufnehmen, rund um den Frankfurter Hauptbahnhof unterwegs sein. Und sie haben eine Reichweite von etwa 170 Kilometern. Aber so umweltfreundlich, wie man denken könnte, ist der öffentliche Nahverkehr überhaupt nicht in Frankfurt. U-Bahnen zum Beispiel werden mit Strom aus Steinkohle betrieben. Mehr dazu von hr-info-Reporterin Marie-Kathrin Fromm.
Sie sind leise und pusten vor allem keine Abgase in die Luft. Elektrobusse. Seit einem Jahr rollen 5 davon durch Frankfurt und es soll noch mehr werden. Die Stadt kauft jetzt 11 neue E-Busse und baut Ladestationen, und zwar mit Unterstützung vom Land. Hessens Verkehrsminister Al-Wazir hat heute einen Förderscheck über 2,8 Millionen Euro überreicht. Ein Finanzierungsanschub, um nach und nach die Dieselbusse auf der Straße gegen Elektrofahrzeuge auszutauschen, sagt Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling von der SPD.
Wir haben die Absicht, bis 2030 unseren gesamten Fuhrpark, was die Busse angeht, entweder auf E-Bus oder auf Wasserstoffbus umzustellen, je nach Einsatzzweck.
Die 11 neuen Busse sollen in einem Jahr im Einsatz sein, auf 2 Linien am Frankfurter Hauptbahnhof und im Gallusviertel. Und zwar klimaneutral. Die Akkus der Busse sollen mit Ökostrom geladen werden. Eine Ausnahme im Frankfurter Nahverkehr. Denn die U-Bahnen und Straßenbahnen werden vor allem mit Kohlestrom betrieben, aus dem Heizkraftwerk West des Energieversorgers Mainova. Erklärt Thomas Wiskott, Geschäftsführer der städtischen Verkehrsgesellschaft VGF.
Wir als VGF haben einen Anteil am Kraftwerk der Mainova. Und damit erzeugen wir einen Teil unseres Stroms selber. Und dieser selbst erzeugte Teil unseres Stromes ist Strom, der im Kraftwerk der Mainova produziert wird, sprich mit Steinkohle.
Dabei war der Strom für die Bahnen mal sauber. Zwischen 2010 und 2014 bezog die VGF Ökostrom von der Mainova. Aus Kostengründen hat die Stadt dann aber entschieden, wieder auf Kohle umzusteigen.
Das bedeutet für den Gesamtkonzern einen wesentlichen finanziellen Vorteil, weil wir die sogenannte EEG-Umgabe als Produzent unseres eigenen Stromes nicht entrichten wollen. Deswegen hat die VGF dieses vor Jahren genauso eingeführt.
Eigentlich galt der Pachtvertrag nur bis Ende des Jahres und sollte nicht verlängert werden. Dann hat sich die Stadtregierung im Frankfurter Römer aus CDU, SPD und den Grünen aber anders entschieden. Gegen den Willen von Verkehrsdezernent Oesterling, sagt der. Heißt also, mindestens ein weiteres Jahr Kohlestrom für die Frankfurter Bahnen, obwohl sich die Stadt ansonsten ja gerne klimafreundlich und innovativ gibt. Die Ökobilanz ist eindeutig. Der CO2-Ausstoß durch U-Bahnen und Straßenbahnen hat sich seit der Umstellung von Öko auf Kohlestrom verdreifacht. Und das wird auch so bleiben, bis die Stadt endlich wieder zurückkehrt zum Ökostrom.
Marie-Kathrin Fromm über E-Busse in Frankfurt und U-Bahnen, die mit Kohlestrom betrieben werden. Und das war der Tag in Hessen. Den gibt's auch als Podcast im Internet auf hr-inforadio.de. Ich bin Gabi Beck.